Wir haben eben schon von Freude und von Friede und von Liebe gesungen. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, den Schalter umzulegen, oder? Das erste Advent, Licht geht an und alle Probleme sind behoben. Funktioniert das bei dir? Ich meine, im Zimmer geht das immer relativ leicht, ne? Es ist dunkel und da ist ein Schalter und du machst das Licht an und das Licht ist sofort da. Aber Gott möchte uns mit seinem Wirken erinnern, er kommt als Licht in die Dunkelheit. Und er möchte, dass wir es verstehen. Und dazu hat er nicht nur einfach diese Aussage einmal getroffen, sondern hat uns ein ganzes Buch darüber geschrieben und uns erklärt, was er schon getan hat und was noch kommen wird. Und in diese Situation hinein spricht auch das Ende vom Alten Testament. Die ersten Juden waren seit 605 vor Christus im babylonischen Exil gewesen. Und sie waren dort in Gefangenschaft gewesen und wussten nicht genau, wie soll es weitergehen. Und vielleicht bist du in einer solchen Situation. Du sagst, ich weiß nicht, wie es bei mir genau weitergehen soll. Und es hilft mir auch nicht, dass eine Kerze brennt. Und es hilft mir auch nicht, dass wir Adventslieder singen, weil das ändert mich nicht. Aber das ist genau, was Gott heute bewirken möchte. Er möchte, dass wir verstehen, was er getan hat, damit wir verändert werden. Damit wir mit anderer Perspektive auf die Umstände auch schauen können. Und während sie jetzt in der Gefangenschaft waren, schrieb Jeremia. Jeremia ist einer der großen Propheten und Gott hat ihm eine Botschaft gegeben, die die Leute ermutigen sollte in dieser Zeit. Und unter anderem Jeremia 29, die Verse 10 und 11. Und dort heißt es, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort, gemeint ist Jerusalem, zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Mitten in diese Zeit hinein spricht der Herr und sagt, okay, ich habe einen Plan, ich habe sogar einen Zeitplan. Und Daniel ist in Gefangenschaft, wir hatten vor ein paar Wochen von ihm eine Botschaft gehört, und er liest dieses, kannst du nachlesen in Daniel 9, Vers 2. Er liest genau diesen Abschnitt und sagt, 70 Jahre. Und er kann rechnen und sagt, die sind fast voll. Die 70 Jahre sind fast um und Gott hat einen Plan für uns. Und sein Plan ist Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott will wirken und er will dir eine lebendige Hoffnung geben. Und als Daniel das liest, dann nimmt er das und er betet und sagt, Gott, erfülle diese deine Verheißung zu deiner Zeit. Aber sie sind trotzdem noch in Gefangenschaft in Babylon. Und das schien völlig unmöglich. Was soll denn hier passieren? Wie kann das geschehen? Und unser Text ist der Anfang von Esra. Und wenn du das aufschlägst, dann kannst du eine Seite zurückgehen oder wo es bei dir ist, zum Ende von 2. Chronik. Das ist das Buch direkt davor. Und da lesen wir in 2. Chronik 36 die letzten beiden Verse. 2. Chronik 36. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und er ließ einen Aufruf ergehen durch sein ganzes Reich und auch schriftlich bekannt machen. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, erziehe hinauf. als sie in Gefangenschaft waren und sagten, wir wissen nicht, wie es weitergeht, dort greift Gott ein und er wirkt durch die Umstände, ja sogar die politischen Umstände. Denn gerade in der Zeit 538 vor Christus, knapp 70 Jahre nachdem die ersten von Juda ins Exil nach Babylon gegangen sind, kommt Kyros, nimmt Babylon ein und sagt, ich weiß gar nicht wieso, aber in mir ist ein Auftrag und dieser Auftrag ist, geht zurück. Ich weiß nicht, was das in mir bewirkt hat, aber ich gebe euch diese Erlaubnis. Und erfüllt genau, was in Jesaja 44 vorhergesagt worden war. Übrigens, Jesaja hat 200 Jahre vor diesen Ereignissen gelebt. Und er schreibt, Jesaja 44, Verse 28 und 29, Gott spricht von Kyros, 200 Jahre vorher. Mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Gott sagt dieses voraus. Bevor überhaupt irgendein Israelit in Babylon ist, weil Gott allwissend ist und weil er die Umstände kennt, sagt er ihnen im Voraus, sagt, pass auf, ihr werdet dorthin kommen, aber ich werde einen Kyros nehmen, den kennt ihr noch nicht. Aber ich werde diesen nehmen und er wird euch zurückschicken und euch erlauben, sowohl die Stadt als auch den Tempel wieder aufzubauen. Und so hat er gewirkt, dass er ihnen dann eben die Rückkehr erlaubte, dass sie, nachdem er Babylon eingenommen hatte, sie wieder zurückgehen durften nach Jerusalem. Und das, obwohl er Gott gar nicht kannte. Wir hatten eben Jesaja 44, 28, ich gehe ein Kapitel weiter, Kapitel 45. Dort sagt er weiter, wegen meines Knechtes Jakob und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich erkannt hast. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr, sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Er sagt dieses voraus und sagt, ich tue dieses und ich sage es 200 Jahre im Voraus vorher, damit alle Welt erkennt, dass ich der Herr bin und dass ich das erfüllen kann, was ich versprochen habe. Und das will uns ermutigen, dass Gott das Weltgeschehen in seiner Hand hält, dass er unsere Umstände kennt, auch im 21. Jahrhundert. Und dass er zu seinem Ziel kommt. Selbst Diktatoren können Gottes Wirken nicht verhindern. Kein Nebukadnezar, kein Hitler, kein Stalin, keiner der heutigen. Der Herr erreicht sein Ziel. Nun, wenn es hier heißt, einige haben mit diesem Vers immer Schwierigkeiten, weil es ja sagt, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Bei einigen wird es auch übersetzt, das Böse. Das heißt nicht, dass Gott das Böse für gut erklärt, sondern er lässt aus dem Bösen Gutes werden. Und das sehen wir in der ganzen Menschheitsgeschichte, wo Gott die Sünde durch Versöhnung überwindet. Und der Grund, oder einer der Gründe, warum ich diesen Abschnitt aus 2. Chronik habe vorlesen lassen, in einer jüdischen Bibel, ist 2. Chronik das letzte Buch. Es ist das letzte Buch im jüdischen Aufteilung des Alten Testamentes. Das heißt, er endet mit der Aussage, wer immer unter euch unter seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott, er ziehe hinauf. Ende. Du sagst, das kann kein Ende sein. Ich muss doch wissen, wie es ausgeht, wie es weitergeht. Kannst mich doch auch nicht hängen lassen. Das ist wie heutzutage in Filmen. Ja, es ist gerade spannend und dann kommt eine Werbeunterbrechung. Aber hier kommt erstmal nichts. Nach jüdischem Verständnis ist es das letzte Buch des Alten Testamentes, aber damit endet es natürlich nicht. Und wir kommen zu Esra. Und wenn du das liest, und vielleicht ist in deiner Bibel, dass es direkt auf der nächsten Seite weitergeht, und Esra die ersten beiden Verse zitieren 2. Chronik 36, die letzten beiden Verse. Die sind übernommen, zu sagen, okay, hier ist die Fortsetzung, es geht weiter. Und es geht weiter, mit dem sie dann zurückgehen nach Jerusalem und dann dieser Aufbau wieder erklärt wird. Aber auch der Wiederaufbau war nicht das Ziel, sondern nur ein Schritt der Erfüllung dessen, was Gott tun möchte. Und so heißt es dann in Galater 4, ein Verse, die wir häufig zur Weihnachtszeit zitieren, in den Versen 4 und 5, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott beschreibt es und sagte, ich hatte einen Plan. Und ich konnte das schon weit voraus sagen, da wird ein Kyros kommen. Und ihr werdet in babylonische Gefangenschaft gehen. Nach 70 Jahren werdet ihr rauskommen, genau wenn die Zeit erfüllt ist. Aber er hatte sich noch ein anderes Datum bereitgelegt. Er sagte, wenn die Zeit soweit da ist, dann werdet ihr nicht nur aus einem politischen Exil wieder frei werden, sondern ich werde meinen Sohn senden. Und der kommt, damit wir Söhne Gottes werden. Das ist seine noch größere Absicht gewesen. Oder so formuliert, Gottes oberstes Ziel ist nicht die politische Freiheit, sondern die persönliche Versöhnung von uns mit Gott. Er hat diese anderen Sachen gebraucht und hat gesagt, ich bin am Wirken und ich möchte und schreibe euch das rechtzeitig auf, damit ihr seht und erkennt, ich habe die Kontrolle und ich weiß, was ich bewirke. Aber ich habe noch ein anderes Ziel. Kyros war der Hirte, der Israel ziehen ließ. Christus ist der gute Hirte, der sein Leben ließ, um die Welt zu sich zu ziehen. Wir lesen in Johannes 12, Vers 32, wo Jesus spricht, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Gott hatte von Kyros gesagt, du bist mein Hirte. Ich werde dich gebrauchen, um mein Volk Israel zurück aus der babylonischen Gefangenschaft, zurück ins Land zu bringen. Weil ich habe noch einen Plan damit. Aber das ist nicht das Ziel des Ganzen. Das Ziel ist nicht, dass sie in irgendeinem Land sicher wohnen. Das Ziel ist, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Aber das konnte ein Kyros nicht bewirken. Und wir hatten gelesen, Gott hat das gewirkt, obwohl er den Herrn nicht kannte. Und Gott wirkt auch bei denen, obwohl viele den Herrn nicht kennen. Trotzdem hat er die Kontrolle. Aber er will mehr als das. Er will, dass wir ihn kennen. Aber wir dürfen wissen, Gott erfüllt seinen Plan. Er hat die Kontrolle. Aber er wirkt nicht nur in den politischen, in den großen Umständen der Welt, sondern er wirkt auch ganz persönlich. Und das lesen wir dann, wenn du jetzt in Esra bist, Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Dort heißt es weiter in dieser Anweisung von Kyros: Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie herum wohnten, griffen ihnen unter die Arme mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, abgesehen von allen freiwilligen Gaben. Gott hatte im König gewirkt, eine Erlaubnis zu erteilen, aber noch mehr, Gott wirkt in Herzen. Denn das eine ist, was der Erlass des Königs war, das andere ist Gottes Wirken in uns. Oder so formuliert, die Verkündigung ist das eine, die Umsetzung ist das andere. Jetzt war die Erlaubnis da, sie durften gehen. Die Frage ist, was wird damit gemacht? Nun, wir lesen das hier, sie haben das in Anspruch genommen und gesehen, wie Gott gewirkt hat und gesagt, okay, gut, wir gehen zurück und wir kommen wieder in unser Land. Aber das war damals. Das waren die Israeliten, die in Babylon waren. Wie ist es mit uns heute? Das eine ist die Verkündigung, das andere ist die Umsetzung. Dieser Erlass von Kyros hätte niemandem was geholfen, wenn sie alle in Babylon sitzen geblieben wären. Was machen wir mit den Zusagen, die Gott uns gibt? Gott hatte damals in dem König Kyros gewirkt, dass er die Erlaubnis gegeben hat, dass sie gehen dürfen. Aber er wirkt auch in den Gläubigen, dass sie tatsächlich gehen. Es war kein Befehl, sie mussten das Land nicht verlassen. Und einige hatten sich nach 70 Jahren mittlerweile recht gut eingerichtet. Sie hatten Häuser gebaut, hatten Felder bestellt. Aber Gott ermutigte sie, ihren Teil zum Wiederaufbau des Tempels beizutragen. Und Gott weckte in ihnen das Verlangen, ich darf an dem, was Gott tun möchte, Anteil haben. Wie sieht es heute aus? Heute baut der Herr nicht mehr ein Haus in Jerusalem, sondern er baut seine Gemeinde in aller Welt. Und er möchte, dass wir Anteil daran haben. Die Frage ist, gehen wir? Meisten von euch kennen das Ende von Matthäus 28, sogenannte Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. Ja, das ist sein Auftrag für uns heute, dass wir uns daran beteiligen dürfen. Die Frage ist, beteiligst du dich aktiv an seinem Auftrag oder schaust du zu, was alle anderen machen? Und wir lesen auch hier, bei weitem nicht alle gingen. Einige sagten, hier, wir geben euch Gegenstände mit, wir bleiben lieber hier. Hier ist es sicher, hier ist es bequem, hier kennen wir uns aus, hier wissen wir, was uns erwartet. Aber einige nahmen die Verheißung in Anspruch und von denen lesen wir dann. Kapitel 2 werden wir nicht lesen, weil da ist eine lange Liste von 70 Versen mit Namen. Und wir tun uns meistens schwer, besonders wenn wir die nicht persönlich kennen und dann sind sie auch nicht aus unserer Kultur und dann sagen wir mal, wie spricht man das überhaupt aus und wer ist dieser überhaupt? Aber warum schreibt Gott die auf? Ich glaube, Gott hat sie aufschreiben lassen, damit auch wir wissen, dass Gott keinen einzigen übersieht. Ich kann mit diesen Namen nichts anfangen. Ich kenne die nicht. Und du brauchst da auch nicht irgendwas hineinlesen, das sind diese und jene Buchstaben oder das bedeutet übersetzt dieses oder jenes. Es waren ihre Namen. Aber was wir überlegen dürfen, ist, wenn Gott weiterhin Liste führt, steht mein Name in seiner Liste, die sagt, und er und sie ist gegangen. Sie sind hingegangen und sie haben meinen Auftrag erfüllt. Sie haben die frohe Botschaft weitergegeben. Sie haben meine Verheißung in Anspruch genommen. Die Liste ist von denjenigen, die Gottes Ruf zur Rückkehr gefolgt sind. War der Auftrag, geht zurück nach Jerusalem. Nun wieder, das ist nicht unser Auftrag. Aber Jesus sagt in Lukas 9, er sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wir müssen nicht zurück nach Jerusalem gehen. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen, täglich und ihm folgen. Wenn Gott weiterhin Liste führt und er ist sowieso allwissend, würden wir dabei stehen und sagen, Volker war einer von denen, die sein Kreuz auf sich genommen haben und mir gefolgt sind, jeden Tag neu. Und dann, wie gesagt, werden diese ganzen Namen beschrieben und dann sagt es, okay, diese machten sich auf den Weg und dann heißt es in Kapitel 3, Und als der siebte Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und du sagst, warte mal, eben waren sie noch in Babylon, jetzt sind sie in Jerusalem. Wie ist das denn so schnell passiert? Die Reise an sich wird gar nicht beschrieben. Nur, dass sie ankamen und dass sie dann auch diese ganzen Gegenstände, die Tempelgegenstände, dann auch zum Tempel brachten. Wir sehen häufig die Wegstrecke. Aber Gott beschreibt hier schon, dass er sein Ziel erreicht. Und wir dürfen auch diese Perspektive haben, dass wir uns nicht verlieren in all diesen Dingen, was ist mit dem Essen und was ist mit der Arbeit und was ist mit der Gesundheit. Die Sachen sind nicht unwichtig. Aber ich darf dem Herrn vertrauen, dass auch wenn ich nicht alle Details verstehe, in seinem großen Bild, er erreicht sein Ziel. So heißt es zum Beispiel in Philipper 2, Vers 13, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Er bewirkt es. Er hat in ihnen bewirkt, dass sie bereit waren zu gehen. Und er bewirkte auch, dass es funktioniert hat, dass sie angekommen sind. Und aus seiner Perspektive beschreibt er das. Und mal ehrlich, viele von uns tun schon, es ist eine Herausforderung, wenn wir sagen, okay, vielleicht in einem Jahr versuche ich die ganze Bibel zu lesen. Wenn er jetzt jeden Tag beschrieben hätte und sie sind von da nach da gegangen und das ist, was sie gegessen haben und das ist, wie lange es gedauert hatte und so viele Leute hatten Blasen unter den Füßen und es waren 35,7 Grad in der Wüste und wir hatten so und so viele Kamele, würde ich sagen, bring mich ans Ende. Erzähl mir, hat es geklappt? Sind sie angekommen? Und das ist die Perspektive, die wir für unser Leben brauchen. Dass wir nicht immer nur schauen, ist es zu warm, ist es zu kalt, ist es zu trocken, ist es zu nass, ist es die richtige Kleidung, was denken die anderen Leute, sondern sagen, ich bin auf einem Weg. Und das Ziel ist nicht mein eigenes Haus, mein neues Auto, eine Familie, Kinder, Enkelkinder, Weihnachtsfeier, was auch immer. Mein Ziel ist woanders. Jesus hatte dieses Ziel ständig vor Augen, selbst als er geboren wurde. Er sagte, ich bin nicht auf die Erde gekommen, um mal das Leben zu genießen. Um mal zu schauen, was die hier zu bieten haben. Was für neues Spielzeug wir da haben. Sondern er ist gekommen, sein Leben zu geben. Und er betet in Johannes 17, sagte, Vater, ich bitte, damit die, für die ich gekommen bin, damit sie dort sein werden, wo ich jetzt zurückgehe. Bei mir in der Herrlichkeit. Und dann beschreibt er nicht jeden Tag des Lebens alle Umstände, aber er gibt diesen Blick und sagt, dafür bin ich gekommen. Und er möchte, dass wir dafür leben. Er möchte, dass wir uns die Augen öffnen und uns nicht darin verlieren zu sagen, was kriege ich da oder habe ich das Gleiche bekommen, was die anderen bekommen und habe ich nicht weniger bekommen, als meine Geschwister bekommen haben oder. Sondern habe ich dieses vor Augen und Gott wirkt in Herzen. Ich habe jetzt schon angefangen zu lesen, ja, sie sind dann angekommen und sind nach Jerusalem gekommen. Und dann heißt es weiter in Esra 3, Vers 2, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Moses, des Mannes Gottes. Gott bringt sie zurück und er schenkt Gelingen. Sie sind dort angekommen. Aber als sie ankamen, wir haben das jetzt eben gerade gelesen, da bauten sie den Altar. Nun, nicht den ganzen Tempel, ein Altar. Sie kamen an, vielleicht auch mit großen Erwartungen. Und alles ist ein kompletter Scherbenhaufen. Alles ist völlig zerstört. Und einige waren ja schon vor der endgültigen Zerstörung Jerusalems weggeführt worden. Die haben Jerusalem noch nie so in Trümmern gesehen. Und sie kommen hin und sagen, boah, hier ist ja gar kein Stein mehr auf dem anderen. Und vielleicht bist du manchmal, und du warst im Gottesdienst und sagst, ja, ich bin voller Hoffnung, und dann kommst du in deine Lebenssituation und sagst, boah, da ist aber viel zu tun. Da ist ja viel kaputt. Da ist ja ein großes Durcheinander. Und dann dazu noch, wenn man weiterliest, sind dort andere Stämme mittlerweile, die sich dort angesiedelt haben, die ihnen auch noch das Leben schwer machen und sagen, nee, ihr sollt das hier nicht weiter aufbauen, sie leisten Widerstand. Und wir lesen dann in Vers 8, und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begann Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren. Und sie ließen die Leviten von 20 Jahren an und darüber antreten, dass sie Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn führten. Also sie machten sich an die Arbeit. Da war noch viel zu tun. Aber für sie war es wichtig zu sagen, wir wollen hier den Tempel wieder aufbauen. Wir wollen Gottes Werk, das er uns beauftragt hat, erfüllen. Und als sie das dann taten, davon lesen wir in den Versen 10 und 11, da heißt es, so legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel, die ersten Steine. Ja. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asas, mit Zimbeln, den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigen Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung am Haus des Herrn. Es war ein Grund für eine große Freude zu sagen, schaut her, Gott ist treu zu seinen Verheißungen und wir dürfen jetzt diesen Tempel wieder aufbauen. Aber das war nicht alles. Noch zwei Verse. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, mit lauter Stimme. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, so dass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weins im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, so dass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Merken wir, es gab unterschiedliche Sichtweisen auf das, was hier geschieht. Die älteren Geschwister erinnerten sich an die gute alte Zeit, als der erste Tempel noch stand. Und sie verglichen es damit. Ja, tendieren dazu, sich auf die goldene Zukunft zu freuen. Was kann da ein? Hier waren ja einige, die weinten und sagten, oh, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was einmal war. Und andere sagten, ja, aber etwas ist am Entstehen. Wir freuen uns. Was war ihr Lob? Sie priesen den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Im Vergleich nicht mit dem, oh, wie war das einmal vor 500 Jahren? Oder wie wird es sein? Wird es Erweckung geben? Sondern sie blickten nicht auf die Steine, sondern auf den Herrn, dem die Steine gehörten. Wir können auf die Lebensumstände blicken und einige freuen sich drauf, weil es im Moment gerade gut läuft und weil sie positiv in die Zukunft schauen. Andere schauen drauf und sagen, boah, geht ja alles den Bach runter. Und es wird immer unterschiedliche Sichtweisen geben, solange wir auf die Steine schauen und nicht auf dem Herrn, dem die Steine gehören. Lasst uns aufschauen zu Gott und sagen, Gott, was bist du am Wirken? Du baust weiterhin deine Gemeinde. Vielleicht sehen wir nicht mehr so viele Gemeinden, wie es einmal in Deutschland waren. Nicht mehr so viel christlichen Inhalt. Aber in anderen Regionen der Welt wächst das dramatisch. Und vor allen Dingen unabhängig davon, was hier passiert. Gott erreicht sein Ziel und er ist am Wirken. Und die Weihnachtszeit will uns daran erinnern, dass wir lesen quasi vorher Ende vom Alten Testament und sie sind in so schweren Umständen. Und dann nach 400 sogenannten stillen Jahren, wo es quasi keine neue Offenbarung gab, dann kommt Gott selbst als Kind auf diese Welt und sagt, hey, in deiner Not, in deinen Umständen. Ich habe dich nicht vergessen. Und ich komme nicht, um euch neue Geschenke zu bringen, um euch ein Stück Land zu geben, um euch ein neues Auto zu kaufen, um euch eine Gesundheitsspritze zu geben, sondern ich komme, um euch mit mir zu versöhnen. Ich komme und werde mein Leben geben, damit ihr eine lebendige Hoffnung habt. Und während dieses Ganze vonstatten geht, predigt der Prophet Haggai und liest das gerne mal. Ich habe hier nur einen Ausschnitt davon drauf, aus Haggai 2. Da heißt es, im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel und zu Jeschua, das waren die, von denen wir eben schon gelesen haben, ja, und zu dem Rest des Volkes und sprich, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Er nimmt dieses Weinen auf, das sie geweint haben, die das vorher gesehen hatten. Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua. Und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Dann springe ich zu Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, an dem sie gerade gebaut haben, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Sagt, ihr schaut zurück und sagt, warte mal, das sieht so viel weniger aus als das, was einmal war. Aber Gott schickt einen Propheten und sagt, ihr habt einen falschen Blick darauf. Ihr schaut auf die Ausmaße des Tempels. Ihr schaut auf die Quadratmeterzahl der Gemeinde. Aber ich schaue auf etwas Größeres. Die Herrlichkeit in dem Tempel, in diesem, den ihr gerade baut, wird größer sein. In welcher Art? Nun, du könntest argumentieren, dass dieser Tempel dann von Herodes ausgebaut wurde und dass er dann tatsächlich größere Ausmaße in Zukunft hatte. Ich glaube nicht, dass das ist, was Gott mit Haggai sagen wollte. Ich glaube, er spielt darauf an, was wir dann in Johannes 1, Vers 14 lesen, wo es heißt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben, was? Seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was war die größere Herrlichkeit, die er vorhergesagt hat? Die größere Herrlichkeit war nicht mehr Gold, war nicht höheres Gebäude, war nicht mehr von Dingen, sondern war die Herrlichkeit Gottes, die selber kam. Dass Gott, der Sohn, Jesus Christus, in den Tempel, den sie jetzt bauten, kam und sich angeboten hat und gesagt hat, hier ist die Herrlichkeit, nicht irgendein Lichtstrahl, der scheint. Nicht irgendwelche Lichtspektakel, wie sie das heute machen mit irgendwelchen Diashows, sondern Jesus Christus. Unscheinbar. Aber worin bestand die Herrlichkeit? Nun, ich weiß, die Bilder in den Kinderbibeln sehen alle unterschiedlich aus und wir sollen uns kein Bild machen. Aber es war nicht das Erscheinungsbild von Jesus. Nein, da war vermutlich kein Heiligenkranz obendrauf. Was war diese Herrlichkeit? Er war voller Gnade und Wahrheit. Das hat den Unterschied gemacht. Und mit dieser Gnade und Wahrheit will er uns prägen. Wir sagen, für jeden Menschen ist Gnade da. Dafür bin ich gekommen, weil ich Vergebung anbieten möchte. Unabhängig davon, wie misslungen das Leben bisher ist. Unabhängig davon, wie groß der Scherbenhaufen ist. Ich biete es an. Aber auch die Wahrheit. Zu sagen, dieses ist Gottes Wirken und auch unsere Verantwortung. Der Tempel hat die Juden zurück ins Land gebracht. Aber nur Christus bringt uns zurück zum Vater. In 1. Petrus 3, Vers 18 heißt es, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch am Kreuz, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Die Juden konnten zurückkehren ins Land. Aber Christus will viel mehr als das. Er will uns zurückbringen zum Vater, zu einer lebendigen Beziehung mit Gott. Und dafür ist Christus gekommen. Und wir wollen heute, deswegen stehen die Sachen hier, auch Abendmahl feiern. Und dieses sagt aus, dass Christus ist gekommen, von vornherein mit diesem im Blick. Er ist gekommen, um für Sünden zu leiden, damit er uns zu Gott führte. Hast du diese Beziehung zu Gott? Es reicht aber nicht, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Oh, warte mal. Ich dachte, er hat für alles bezahlt. Ja, hat er. Aber die historische Tatsache allein rettet niemanden. Du musst sie auch annehmen. Es war das Edikt vom König da, die Genehmigung vom König zu sagen, ihr dürft gehen. Aber solange ihr nicht geht, habt ihr nichts von diesem Erlass. Jesus Christus ist gekommen. Er hat gesagt, okay, ich möchte euch das ermöglichen. Ich möchte, dass ihr eine lebendige Hoffnung habt. Und ich möchte, dass ihr euch daran erinnert. Aber die Frage zuerst ist, hast du diese Hoffnung in Anspruch genommen? Weil sonst hast du nichts davon. Dann sind das historische Fakten. Aber historische Fakten ändern unser Leben nicht. Christus möchte dein Leben ändern. Er möchte, dass wir in egal welchen Umständen wir gerade sind, auf ihn blicken und sehen und sagen, da ist Hoffnung. Weil Gott mich nicht vergessen hat. Und er denkt nicht irgendwo weit weg an mich, sondern er ist auf diese Erde gekommen. Er ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Und er bringt mich zurück zum Vater. Und so haben wir in der dunklen Jahreszeit eine Botschaft der Hoffnung. So heißt es in Johannes 12, Vers 46. Jesus spricht, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das ist seine Absicht. Bist du zu diesem Licht, zu dieser Einsicht gekommen, zu sagen, ja, da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung für mich, weil Jesus den Weg zum Vater bereitet hat und ich bin auf diesem Weg. Licht der Hoffnung ist nicht einfach eine Kerze anzuzünden oder einzuschalten, sondern Gottes Verheißung in Anspruch zu nehmen. Ihr sagt, ich bin dazu gekommen und jeder, der an mich glaubt, wird zu mir kommen. Und zu glauben heißt nicht einfach nur, es für wahr zu halten, sondern es anzunehmen. Die Juden in Babylon haben das Edikt des Königs für wahr gehalten. Aber nur einige sind gegangen. Wir haben die Verkündigung in der Schrift, aber nur einige nehmen es für sich in Anspruch. Wie sieht es bei dir aus? Die Hoffnung darf zurückkehren, unabhängig von den Umständen. Und der Weg für die Israeliten war weit und vielleicht ist dein Weg noch weit und vielleicht auch steinig und vielleicht auch sandig und vielleicht heiß. Aber Gott führt an sein Ziel. Und er führt uns zu sich, wenn wir es annehmen. Ich möchte, dass wir noch einmal übergehen. Wir werden jetzt aufstehen und ein Lied singen, das dieses nochmal, diese Hoffnung ausdrückt, nämlich erst mein in Ewigkeit. Und achtet schon mal in der ersten Strophe, ab der Mitte hier, dort heißt es, doch meine Hoffnung ist mein Retter. Wenn ich falle, er verzeiht. Christus starb für meine Sünden. Ich bin sein in Ewigkeit. Ich hoffe, du kannst das singen. Ich meine nicht, dass deine Stimme die Stimmlage hinkriegt. Das schaffe ich nie. Du darfst gerne mitsingen. Aber dass du sagen kannst, ehrlich und mit Überzeugung, ich bin sein in Ewigkeit. Wenn nicht, lade ich dich ein. Komm zu uns, sprich uns an, damit du heute wissen kannst, ich bin sein in Ewigkeit.